Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Aus Trotz gegenüber den Linken, die ihn zu gern vereinnahmt hätten, bezeichnete er sich als konservativ. Dabei musste er einem typischen Konservativen erschienen sein wie der leibhaftige Frank Zappa, klanggewordene Einzigartigkeit, ein Avantgarde-Rocker, der E-Gitarre und neue Musik zusammenbrachte. Stravinsky oder Varese waren seine Vorbilder genauso wie R&B oder Free Jazz. Seine Kompositionen sind teils aberwitzig kompliziert. Wer Rhythmusprobleme hat, der sollte die Finger davon lassen. Es gab nur einen Frank Zappa, 80 Jahre wäre er heute geworden. Und über dieses Phänomen möchte ich jetzt mit Nico Weidemann sprechen. Selbst Musiker und Komponist für Tom Tykwer hat er komponiert für Dani Levy. Er leitet das Mukka Efti Orchester, das viele aus Babylon Berlin kennen. Und außerdem ist er ein großer Bewunderer von Frank Zappa und hat ihn auch persönlich kennengelernt. Herr Weidemann, schönen guten Tag.
Guten Tag.
In Ihrer Biografie steht, stand schon mit 17 Jahren mit seinem Idol Frank Zappa auf der Bühne. Wie ist es dazu gekommen? Wie schafft man das als 17-Jähriger?
Na, man hat so eine Traumenergie. Das ist tatsächlich in dem Alter das Entscheidende, was man hat. Ich bin früh musikalisch geprägt. Meine Mutter ist Musikerin. Ich habe einen älteren Bruder, der sozusagen mich versorgt. Das heißt, ich war schon im Alter von, was ich, 10, 11, 12 unterwegs, hatte Klavierunterricht, habe mich aber selber, ich konnte Beatles spielen, ich hatte mir Deep Purple drauf geschafft, ich war einfach schon richtig auf dem Weg, ich habe gemerkt, als Fußballer tauge ich nichts und bin dann wirklich schon in der Pubertät einfach sehr in die Musik abgetaucht und Zappa habe ich mir ausgesucht, das war eigentlich das Entscheidende, es war also so, dass bei uns zu Hause irrsinnig viel Musik da war, alles war gegeben. Ich hatte Klassik, die Beatles waren natürlich da, es war die ganze Musik meines älteren Bruders, der hatte eben Cream und Yes und alles. Und ich bin dann hingewiesen worden im Alter von 13 auf ein Album namens Hot Rats. Und das war für mich so ein Erweckungserlebnis, weil einfach auch musikalisch darauf etwas passierte. Eine Kreuzung zwischen Klassik des 19. Jahrhunderts und Blues. Und das war eben ein Alleinstellungsmerkmal von Zappas musikalischem Genius, dass er wirklich zwei komplett widersprüchliche Musikformen, nämlich die hochintellektuelle Klassik von Webern und Schönberg und Stravinsky, zusammenbrachte mit dem ganz rudimentären Chicago Blues, was ich von Leadbelly und sowas. Und das empfindet man ja eher. Als 12-, 13-Jähriger ist man ja nicht analytisch, aber man empfindet das als einen wahnsinnigen Reichtum. Und dann ist Zappa natürlich jemand, der einen einlädt in sein Universum. Von seiner ganzen Art und Weise her ist es sozusagen ein ganz eigener Kosmos, den dieser Mann aufmacht. Und in dem habe ich mich dann so reingefuchst, dass ich zum ersten Mal ihn live gesehen habe, im Alter von 14, in 1976. Und ab dann bin ich tatsächlich jedes Konzert, was er gegeben hat, er tourte viel in Deutschland, er kam praktisch mindestens einmal im Jahr nach Deutschland, kam er dann irgendwann nach Saarbrücken im Jahr 78 und am Merch-Stand habe ich dann einen Roadie kennengelernt, mich mit dem angefreundet und der sagt, das nächste Mal, wenn wir kommen, dann kommst du einfach mittags. Und dann stand ich im Februar 1979 um 12 Uhr mittags an der Festhalle in Frankfurt und die lassen mich rein. Und dann hat er mir ganz stolz gezeigt, was er macht. Er war der Schlagzeug-Roadie und ich habe mich dann irgendwie an die Tasten geschlichen in diesem riesigen Halle. Mhm. Das muss man sich einfach vorstellen. Ich war, wie gesagt, das ist einfach eine Traumenergie.
Traumenergie, ja, schönes Wort.
Und dann habe ich angefangen, zaghaft, aber dann habe ich so ein Thema gespielt, ein ganz berühmtes Zappa-Thema namens King Kong. Und die haben es gar nicht gemerkt, dass das jetzt nicht einer der Bandmusiker ist. Auf jeden Fall spiele ich das Thema und auf einmal fängt einer an, Schlagzeug zu spielen. Einer nimmt sich den Bass, der Soundmann macht den Sound in der Halle an und ich jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Jetzt spiele ich wie ein Wahnsinniger. Und die ganze Band fängt an, sozusagen mitzumachen und Zappa kommt auf die Bühne. Und dann habe ich mir natürlich echt ein Herz gefasst, weil das war die einzige Möglichkeit, und die habe ich nicht ausgehen lassen und bin dann tatsächlich zu ihm hingegangen. Und er war sehr freundlich. Und ich habe erst mal gemerkt, zu meinem großen Erstaunen, dass der Mann, der seit Jahren an meiner Wand hing, dass sein Kopf kleiner war als ich. Mhm. Weil er stand sozusagen, er war ja eigentlich ein kleiner Italiener. Nur stand er auf der Bühne immer mit hohen Absätzen und wir waren natürlich unten und für uns war er ein Riese. Und dann lacht er mich freundlich an. Ich sage zu ihm, dass ich gerne in seiner Band spielen würde. Was eigentlich so ein Inside-Joke war. Es klingt alles völlig absurd, aber es ist tatsächlich so gewesen. Und dann sagte er zu mir, okay, you gotta come to the United States. I'm having auditions in the summer. Also du musst in die Staaten kommen. Im Sommer habe ich Proben, so Anhörproben.
Aber das klingt, als wäre dieses Genie sehr, sehr zugänglich gewesen, auch einem 17-Jährigen, wie Sie es damals waren.
Ja, im Gegenteil, er war sogar einer, der uns angezogen hat, wie so der mit der Flöte, der Rattenfänger von Hameln. Mhm. Er war wirklich eine charismatische Figur und hat eben dem, sag ich mal, dem Pubertierenden eine Welt angeboten, die sehr eigen und auch geschlossen war und hat auch natürlich einen Wahnsinnsdurchlauf an Musikern gehabt. Also eine seiner großen Fähigkeiten war, dass er sich wirklich an die Fähigkeiten der Musiker, der jeweiligen Talenten, die hat er genau erkannt, was die Qualitäten eines Musikers sind und hat die im Prinzip mindestens sofort eingebaut in seine Musik. Das war eine seiner Hauptmethoden.
Aber hat er als Künstler eigentlich überhaupt als eine Art musikalisches Vorbild getaucht, also so einzigartig, wie er war?
Also den Unterschied zu machen, also ideologisch sozusagen einen Graben zu machen zwischen U- und E-Musik, zwischen verschiedenen Stilistiken, das hat er einem eigentlich komplett ausgetrieben. Das heißt, als ich dann rauskam aus meiner Zappa-Fixation, denn das war ja eine Vaterfigur, ich fahre dann tatsächlich in die Staaten im Sommer 79 und da, je näher ich nach Los Angeles komme, desto mehr geht das tatsächlich weg. Ich sehe dann zum ersten Mal die Talking Heads auf Saturday Night Live und irgendwie löst sich das. Also je näher ich dran komme, desto mehr löst sich das ab. Ich schaffe dann auch nicht in L.A. lang genug zu bleiben, um ihn wirklich zu treffen. Das passiert alles nicht. Und ich bin auch ganz froh drum, denn die Musik bei ihm wurde dann ab 1980 tatsächlich für mein Gefühl irgendwie langweiliger. Es war dann einfach diese große Zeit, die ja für die gesamte Musikhistorie wahnsinnig wichtig war, von, sag ich mal, 65 bis 75, spätestens 78, 79 kam was Neues. Da war einfach Punk und New Wave. Ja, und das war dann schon so, dass ich einen neuen Respekt gelernt habe dann in der New Wave, in dem, was man dann immer Postpunk nannte.
Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei Zappa. Die ideologischen Gräben haben Sie angesprochen, die er eben zugemacht hat. Das ist auch ganz interessant, denn die Hippies, also wenn wir schon von Ideologien sprechen, die Hippies hätten ja sehr gern für sich vereinnahmt. Sein berühmtes Nacktbild auf dem Klo hing ja in jeder Studentenbude. Aber er selbst konnte ja mit Ideologien, also auch mit der Linken, mit Flower Power, mit Drogen, mit Massenbewegungen überhaupt nichts anfangen. Wollte er so sein wie seine Musik, singulär?
Er war natürlich durch und durch ein erstgeborener Amerikaner. Man muss einfach wissen, sein Vater war noch in Sizilien geboren. Ja. Zappa war das Kind von jemand, der eigentlich nie in Amerika ankam. Im Alter von 13, 14 hatte der bereits 9 Schulen besucht. Das heißt, der war mit seinem Bruder Bob, der eine Wahnsinnsbiografie geschrieben hat, namens Frankie and Me, war er in dieser Kapsel des Fremden, des Neuankömmlings. Und er hat einfach gegenüber sozusagen den vereinnahmenden, verallgemeinernden Kräften, also das All-American der 40er, 50er Jahre, dann die Antwort darauf, das 68er, als alle nach Woodstock rennen, dagegen war er einfach geimpft. Ja? Er war geimpft und war sozusagen andererseits aber am Ende seines Weges durchaus bereit, amerikanischer Präsident zu werden. Also er sah sich als Führerfigur. Er sah sich selber als Führerfigur. Und so hat er auch dem SDS, der 1968 versucht hat, ihn von dem Berliner Sportpalast im Konzert dazu zu bewegen, rüber zum alliierten Kommando zu gehen, um das anzuzünden, ja, im Mai 68, hat ihm widerstanden. Der SDS hat versucht, ein Konzert im Sportpalast buchstäblich zu kapern. Die sind auf die Bühne gekommen und das hat Zappa eigentlich dazu gebracht, dann musikalisch zu antworten. Er schrieb ein wunderbares Stück namens A Holiday in Berlin, Full Blown. Das gibt es mit deutschem Text, was nie rauskam. Und da singt er explizit über das, was dann später passiert, nämlich dass Leute wie Horst Mahler, die damals links sind, eigentlich im Kern ganz tief drin Nazis sind. Und das war wirklich prophetisch, denn Horst Mahler ist heute Mitte 80 und läuft frei rum als Holocaust-Lügner.
Er war auch ein musikalischer Prophet, kann man sagen. Und trotzdem, wie das bei Propheten eben so ist, er hat nicht alle Leute erreicht. Vielen ist seine Musik zu eklektisch, zu kompliziert. Sie haben jetzt einen Song für uns rausgesucht, Peaches and Regalia, den ultimativen allgemeinen Zappa-Song aller Zeiten. Das hat er selbst gesagt. Und das einzige Stück, über das er noch nie gehört habe, dass jemand es nicht mögen würde. Woran liegt das? Was ist das für ein Song?
Naja, es gibt schon ein paar mehr Stücke, wo er sich zugänglich zeigt. Aber er war wirklich ein sehr widersprüchlicher und auch abgründiger, gequälter Geist. Er war auch natürlich ein Kind seiner Zeit, der 40er. Und wie soll ich das sagen, woran liegt es? Er hat es einem nicht einfach gemacht. Mhm. Das war eigentlich das Wichtigste. Er hat dir gesagt, um zu mir zu kommen, musst du tatsächlich auch über einen gewissen Ekel drüber. Und das ist für den Pubertierenden einfach, weil er sich sowieso damit beschäftigt. Später, für mich, hat sich das dann auch schwieriger gezeigt. Je mehr ich die Sprache verstanden habe, je besser ich Englisch konnte, desto mehr habe ich gemerkt, dass er eigentlich eine gewisse Art von Abgründigkeit in seinen Texten hat, die ich irgendwie nicht brauche. Ja? Also je älter ich geworden bin und je reifer ich geworden bin, je mehr ich Kinder bekommen habe, ich bin Vater von 5 Kindern, er hat 4 Kinder und die berichten wirklich andere Sachen über den Vater. Also seine Tochter Diva ist natürlich ein Opfer und macht daraus eine eigene Geschichte, weil er echt natürlich ein krass abgründiger Typ war.
Nico Weidemann sagt das über Frank Zappa. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Unbedingt.
Ja, und jetzt noch Features in Regalia.